Also, ich wechsle wieder auf die Präsentationssprache, die dann auch noch andere hoffentlich verstehen. Und ich freue mich wirklich so sehr heute Abend. Für mich ist diese Zeit der Weihnachten und da ist so viel immer los, wenn du irgendwo arbeitest, alle sind im Stress, die Buchhalter, die haben keine Pause mehr und alle, die sind am Rumrennen und sich einfach in so einer Zeit zu nehmen, um in Gottes Gegenwart zu kommen und zu wachsen und sich mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Ich habe richtig Freude, dass wir das können und dass wir das dürfen. Wir lesen oder hören aus den kriegerischen Gebieten da mit ein paar Stunden Strom pro Tag. Da brauchst du keinen Beamer mehr, da bist du froh, wenn du heizen kannst in dieser Kälte. Und da haben wir einfach ein Vorrecht, finde ich, das wir vielleicht gar nicht immer so uns bewusst ist und so schätzen können. Umso mehr wollen wir das heute tun, wenn wir in den letzten Teil des Growth gehen. Und ich möchte heute ein bisschen zusammenfassen, was wir in den letzten 5 Malen getan haben und vielleicht so den, nicht nur zusammenfassen, aber ein bisschen den Sack zusammenbinden, wie man so schön sagt. Wir hatten in den ersten 5, genau, das ist falsch auf der Folie, in den ersten 5 Teilen ging es um unsere Gesinnung, um unsere Prioritäten, um die Identität, die Faszination und Berufung. Wir haben im ersten Teil, ich glaube, einer der Kernsätze war aus dem Kolosser 3, Vers 1 und 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Unsere Ausrichtung hin zu Gott, weg von dieser Welt und uns einmal ganz grundsätzlich auf ihn auszurichten. Wir sind dann aber weitergegangen in den zweiten Teil und haben uns gefragt, wo sind unsere Prioritäten? Richten wir uns nur aus auf Gott oder finden wir wirklich eine Zeit, eine ausgedehnte Zeit in seiner Gegenwart? Der Vers dazu war aus 2. Mose 33, 11. Und da hieß es, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wir sind weitergegangen zur Identität. Das ganze Paradigma mit der Braut, an dem es am Schluss heißt in Offenbarung 22, 17, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme und der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wissen um seine Annahme und Liebe hat den Grundstein für unseren Dienst gelegt. Wir sind dann im nächsten Teil weitergegangen und haben von dieser Faszination gesprochen im Rahmen des Hoheliedes. Diese Faszination, die in erster Linie Gott für uns hat, die uns dann wieder ansteckt mit einer Faszination, mit einer Liebe für ihn. Und da das hat so viele Schlüsselmomente in diesem Hohelied, von dem wir lesen, dass wir sein Herz geraubt haben. Ich habe das kürzlich in einem anderen Rahmen in einer Predigt erwähnt und da hat jemand reagiert, so, das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht, dass wir Gott so bewegen, dass er sozusagen sagt, du hast mein Herz geraubt. Der Gott, der unbesiegbar ist, soll besiegt werden von einem unserer Blicke. Es ist so, es ist wirklich so. Aber das hat die Grundlage gelegt dafür, dass wir über die Berufung sprechen konnten. Denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar, war einer der Schlüsselverse im letzten Part. Aber wir konnten nur in die Berufung gehen, weil wir wussten, dass Gott so von uns fasziniert ist und so eine Liebe in uns hervorbringt, dass wir nicht mehr in selbstsüchtigen oder eigennützigen Motiven in eine Berufung stehen, sondern dass wir in einer Berufung zu gehen beginnen, die wirklich Gott und seinem Reich dient. So, wenn man das anschaut, sind das eigentlich 5 Abende, in denen wir hauptsächlich angeschaut haben, was Gott in uns tut und was Gott für uns tut. Vielleicht stehst du da oder sitzt da und denkst, was können wir jetzt endlich selber tun? Gibt es überhaupt etwas, das wir tun können? Und ja, es gibt etwas, das wir tun können. Denn wir haben einen Anteil an diesem ganzen Reich Gottes. Und auch in dieser Welt, was vor dir liegt, das passiert ja nicht einfach alles automatisch, sondern du hast einen Teil daran. Und das möchten wir heute anschauen. Deshalb war der Untertitel vom Verweilen und Verteilen. Ich glaube, die Grundlage des Verweilens bei Gott, wenn wir diese wie innehaben, dann können wir mit dem Verteilen, mit dem Austeilen von diesen guten Dingen, die er uns gegeben hat, beginnen. Der Vers, den ich heute etwas in das Zentrum stellen möchte, ist aus dem 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das hat Paulus dem Timotheus geschrieben. Er hat ihm das geschrieben angesichts dessen, dass sein Leben ziemlich bald zu Ende sein wird. Er hat das im Bewusstsein geschrieben, aus dem Gefängnis vermutlich, dass sein Leben nicht mehr lange geht und sein Weg an ein Ende gekommen ist. Von uns, wir stehen vermutlich eher am Anfang oder mittendrin, vielleicht kurz davor, manchmal wissen wir das ja nicht, aber wenn ich so in die Runde schaue, sind wir nicht gerade einen Tag vor dem Ende unseres Laufes. Trotzdem können wir einige Dinge daraus lernen, die Paulus hier gesagt hat. Er nennt nämlich drei Dinge. Er redet von einem Kampf, von einem Lauf und von der Bewahrung des Glaubens. Er spricht von einem guten Kampf, den er gekämpft hat. Und ein guter Kampf ist nicht nur ein Kampf, weil du mit etwas haderst, etwas kämpfst, sondern ein guter Kampf hat ein nobles Motiv. Da kämpfst du nicht etwas für dich, sondern du kämpfst in einer guten Sache. Du kämpfst für ein nobles, höher gestelltes Motiv. Es braucht Disziplin, es braucht Gehorsam, eine gewisse Leidensbereitschaft und Hingabe. Wir kommen nachher noch genauer darauf zurück. Ein Lauf ist eine Wegstrecke, die hat einen Anfang und ein Ende. Stell dir vor, es gibt einen Wettkampf, einen Lauf und sagt, der Start ist heute und wir schauen dann mal, wenn der wieder aufhört. Über Preise schauen wir dann mal, wie weit du kommst, wer noch dabei ist. Nein, ein Lauf ist definiert. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende und es hat eine Belohnung. Und interessanterweise, dass er das da hier bringt, ist, ein Lauf ist kompetitiv. Es ist ein Lauf gegen andere. Oder manchmal haben wir einen Lauf gegen die Zeit, aber das, was Paulus hier meint, ist ein Wettkampf, ein Lauf. Und da stehst du im Wettbewerb gegenüber anderen. Das passt manchmal nicht so in unser christlich denkendes Schema, dass ja alle gleich sind und alle dasselbe erhalten. Auch da werden wir noch mehr dazu hören. Den Glauben bewahrt. Das heißt, er hat davon gesprochen, Zweifel auf dem Weg überwunden zu haben. Eine gesunde Glaubensgrundlage zu haben. Wenn jemand den Glauben bewahrt, dann bedeutet das ja auch, dass der Glaube angefochten sein kann oder angefochten war. Sonst musst du ihn nicht bewahren. Der Glaube ist nicht ein Geschenk, das passiert und das hält für ewig. Wenn du ein bisschen lebst, dann hast du mal eine Krise. Dann hinterfragst du mal Dinge, die du vielleicht noch nie verstanden hast oder du verstehst es nicht mehr. Aber Paulus spricht davon, den Glauben bewahrt zu haben. So, der Kampf. Was hat es mit dem Kampf auf sich? Ist das Glaubensleben für dich ein Kampf? Ist es ein unaufhörlicher Kampf? Stehst du täglich da und denkst, das Leben ist einfach so mühsam. Der Glaube ist mühsam. Alles, was ich in den Gottesdienst gehe, ist mühsam. Anzubeten ist mühsam. Gebet ist mühsam. Es ist alles einfach so ein Kampf in meinem Leben. Da müssen wir mal anschauen, wo du stehst. Beim Kampf ist es eine Frage deiner Position. Der gute Kampf spricht davon, wie du dich in diesem noblen Kampf, in einer noblen Motivation für den Kampf, Gottes Reich, wie du dich darin positionierst. Und die Frage, die du dir stellen musst, wenn es schwierig ist, wenn es anstrengend ist, für was kämpfst du? Wo hast du dich positioniert in diesem ganzen Kampf und in diesem ganzen Konflikt des Reiches Gottes mit der Welt? Wo stehst du darin? Kämpfst du, weil du Gott gehorsam bist und dass deine Umgebung einfach schwierig ist? Sag mal einem Christen in verfolgten Ländern, das Leben ist schön und alles ist gut mit Jesus. Das geht nicht. Diese Menschen sind in einem Kampf, den wir uns hier gar nicht vorstellen können. Es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Stehst du in diesem Kampf, weil dein Umfeld schwierig ist und du kämpfst für den Glauben, du kämpfst gegen die Gedanken, die dich einnehmen wollen aus deinem Umfeld, du kämpfst für das Wohl deiner Nachbarn, dass sie vielleicht Heilung benötigen, dass sie Heilung erhalten, dass sie Frieden haben, du kämpfst im Gebet für dein Umfeld. Ist das der Kampf, in dem du stehst? Oder ist der Kampf, weil du Gott nicht gehorsam bist und für Dinge kämpfst, die Gott gegen dich stellt? Kämpfst du, weil alles mühsam ist und du das nicht erreichst, was du doch schon lange möchtest, weil du nicht dorthin kommst, was du dir doch als Ziel gesetzt hast? Wo ist deine Position? Paulus spricht davon, er hat einen guten Kampf gekämpft. Und wenn ich diesen Satz lese, da höre ich ein guter Kampf, eine gute Erinnerung sozusagen rückwirkend. Es war nicht, ich habe gekämpft und verloren. Es tönt nach einem siegreichen Kampf bei Paulus. Und dies ist nicht, weil er gegen Gott gekämpft hat, sondern weil er mit und für ihn eingestanden ist und gekämpft hat. Und wenn du sagst, mein Leben ist mühsam, ich habe einen Kampf, täglich stehe ich im Kampf, dann frage dich wirklich, gegen was kämpfst du? Kämpfst du, weil du für den Herrn einstehst, oder kämpfst du, weil der Herr gegen dich steht? Und das kannst nur du beantworten. Aber es lohnt sich, wenn du in so einem schwierigen Moment bist, einmal innezuhalten und dich zu fragen, wo du dich positioniert hast für das Reich Gottes. Wo sind deine Motive darin? Wenn man kämpft, braucht es ja auch Fähigkeiten. Nicht nur die Position ist wichtig, sondern du musst ja auch lernen zu kämpfen. Also wie tust du das? Wie ist der Kampf, von dem Paulus spricht? Ich habe heute ein bisschen viel Paulus, aber das ist nun mal so. Meine Güte, hat der Paulus gesagt. Und der Herr hat zu mir, dem Paulus, gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Der Paulus hat gemerkt, dass wenn er eigentlich nicht mehr weiter weiß und nicht versucht, stark zu sein und jetzt durchzuboxen und dran zu bleiben, dass er sagt, dass er eigentlich hinkommt in diese Gegenwart Gottes und sagt, ich kann nicht mehr. Und er sagt das nicht nur vor Gott, er sagt, dass ich mich meiner Schwachheit rühme. Er sagt das sogar vor den Menschen, sagt, ich kann nicht mehr. Oh, da ist Kraft darin. Ich muss nicht etwas darstellen, ich muss es nicht im Griff haben. Ich kann sagen, ich bin schwach, aber ich weiß, Gott wird darin stark werden, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich bin so beeindruckt von Paulus, weil ich weiß, dass er alles dafür getan hat, dass Gott groß rauskommt in seinem Leben. Darf man das so sagen? Weil er sich nicht in den Weg stellte. Und wir haben so oft, sehen wir uns selber noch, probieren uns in einem Schein zu wahren oder unser Ruf zu bewahren. Paulus war da vorbei. Der hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. ich rühme mich meiner Schwachheit. Versuch das mal im Berufsleben. Sag mal, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, all diese große Liste, das kann ich alles nicht. Nehmt ihr mich, der Herr ist dafür bei mir. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist in diesem Kontext, aber für das Reich Gottes ist das Erfolgsrezept von Paulus. Er sagt, ich will darauf schauen, was ich nicht kann, aber nicht nur nachher darin eine Depression erhalten, sondern wissen, dass darin Gott wirklich mächtig ist. Und wenn du nur deine Fehler siehst, wenn du nur deine Schwachheiten siehst, dann wird der Kampf ebenfalls schwierig. Lerne in deiner Schwachheit Gottes Stärke zu sehen, so wie Paulus das da beschreibt. Und ich glaube, es ist einer dieser Momente, der nicht so automatisch kommt. Manchmal müssen wir einen Gang zurücklegen, sagen, Gott, wo ist deine Kraft darin? Ich sehe, wie meine Kraft zu Ende geht, aber ich möchte deine Kraft wirklich sehen und erleben. Suche Gottes Gegenwart, um deine Position zu überprüfen. Und kehre, wo nötig, um und finde eine Strategie in Gottes Gegenwart, damit deine Kraftanstrengung auch Wirkung zeigt. Und Wirkung zeigt sie, wenn du nicht mehr darauf vertraust, was du gut kannst, sondern darauf, was Gott gut kann in dir. Der Lauf. Manchmal ist es nicht nur ein Kampf, unser Leben, manchmal ist es einfach anstrengend. Einfach so anstrengend. Der Morgen geht ewig, der Feierabend kommt nie, das Wochenende ist zu kurz, die Nächte ebenfalls. Es ist einfach anstrengend. Die Menschen um dich sind anstrengend, deine Aufgaben sind anstrengend, die Kinder sind anstrengend, die Eltern sind anstrengend. Wo stehst du in deinem Lauf? Wann wird es anstrengend im Lauf? Wenn wir in Bezug auf den Herrn sagen, unser Leben, unser Glaubensleben ist anstrengend, dann haben wir den Wert der Belohnung aus den Augen verloren. Wieso nimmst du an einem Lauf teil? Hier in Bern haben wir den GP jedes Jahr. Das ist immer ein cooles Event, um wieder mal dabei sein. Ich war auch schon dabei. Bei mir war dann das Motto, dabei sein ist alles. Die Zeit interessierte nicht so viel, aber ich war dabei. Yeah. Was motiviert dich, dabei zu sein? Außer jetzt mein schlechtes Beispiel vom irgendwie nur dabei sein. Ein professioneller Athlet, der ist dabei, für seine Ehre vielleicht, aber für eine Belohnung. Das ist das Ziel von einem Wettkampf. Du kriegst eine Belohnung. Vielleicht ist deine Belohnung der Ruhm für andere, dass andere dich rühmen, oder es ist finanziell oder was auch immer. Aber du nimmst teil für eine Belohnung. Deshalb nimmst du an einem Wettkampf teil. Und wenn du müde wirst und in diesem Lauf für den Herrn, wenn es anstrengend wird, dann ist es meistens der Fall, dass du den Wert der Belohnung von deinem Lauf aus den Augen verloren hast. Wenn du siehst, für was, dass du dich einsetzt, für was, dass du Opfer erbringst, für was, dass du auf Dinge verzichtest, dann tust du das mit dem Blick auf diese Belohnung, auf die Belohnung deiner ewigen Berufung, auf das Mit-Gott-Sein in seinem Reich. Wenn du das aus den Augen verlierst, dann wird es furchtbar anstrengend. Du denkst, wieso mache ich das überhaupt den ganzen Tag? Vielleicht denkst du es nicht, aber in dir drin ist dieser Gedanke, dass du nicht mehr weißt, wieso solltest du dich aufopfern? Wieso solltest du so viel Zeit oder Geld investieren? Wieso solltest du auf Dinge verzichten, die du dir ja auch gönnen könntest? Weil du die Belohnung nicht mehr siehst. Richte deine Augen immer wieder zurück auf das, was deine Belohnung sein wird, auf dieses Leben in Herrlichkeit mit dem Herrn. Das Zweite, was vorkommen kann beim Lauf, ist, dass du die Orientierung verlierst. Der Lauf mit dem Herrn ist kein Orientierungslauf. Da musst du nicht den nächsten Posten finden, sondern es ist ein Lauf mit einem klaren Ziel. Und das ist vor dir. Orientierungslosigkeit kommt ebenfalls davon, wenn du den Wert des Ziels nicht mehr siehst. Du siehst vielleicht noch das Ziel, aber du verstehst nicht mehr, was das eigentlich bringen soll, dorthin zu kommen. Und damit beginnt eine Orientierungslosigkeit in deinem Leben. Denkst du, wenn ich schon nicht dahin laufen soll, was soll ich denn sonst tun? Die Jünger hatten dies gesagt, Herr, wo sollen wir denn hin, wenn nicht zu dir? Diese Aussage, die beinhaltet, dass sie sich ja überlegt haben, sie könnten irgendwo anders hingehen und sind aber zum Schluss gekommen, dass es keinen besseren Ort gibt als dem Herrn. Aber es gibt diese Phasen in unserem Leben. Denkst du vielleicht, also ist das wirklich so, das Ziel dieses ewigen Lebens, ist diese Belohnung wirklich da? Und du schaust dir andere Wege an oder du kommst von diesen Wegen und du findest aber vermutlich zurück zu Jesus. Denn die Jünger haben das auch. Viele Menschen haben das. Ich kenne einige Menschen, die sind irgendwo auf einen Weg abgeschweift und doch nirgends glücklich geworden, außer wirklich mit Jesus. Und es sind so bewegende Zeugnisse, wenn du manchmal hörst von Menschen, die viel von ihrem Leben vergeudet haben und erst kurz vor ihrem Zusammentreffen mit dem Herrn wieder zurückgefunden haben und sagen, da habe ich doch Friede gefunden, den ich so viel von meinem Leben nicht mehr hatte. Habe das Ziel dieser ewigen Berufung vor deinen Augen. Paulus sagt im 1. Korinther 9, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Da kann man jetzt über die Betonung streiten. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen oder ich tue aber alles um des Evangeliums willen. Wie auch immer du das verstehen möchtest, es geht darum, dass er nichts zurückgehalten hat, weil er diesen Anteil bekommen wollte am Evangelium. Und wenn du diesen nicht siehst, dann tust du nicht alles dafür. Wenn du nicht siehst, was für ein wunderbarer Anteil wir haben, diese Verheißung, lies Offenbarung, lies die Zitate von Jesus, was er alles davon spricht, was auf uns zukommt, in dem Himmel, in der zukünftigen Zeit. An diesem willst du Anteil haben und dann tust du auch etwas dafür. Aber du musst das sehen. Und sonst hast du die Orientierung oder der Wert des Zieles verloren und dein Lauf wird mühsam. Wo ist das Ziel von deiner Position aus gesehen? Welche Belohnung siehst du wirklich vor dir? Wenn du dich orientierungslos fühlst oder wenn alles mühsam ist, dann nimm dir den Moment und geh zurück zu dieser Wurzel des Wortes Gottes. Lies mal wieder darüber. Such dir diese Stellen heraus, die von der ewigen Berufung sprechen, die von der zukünftigen Zeitalter sprechen. Da verblasst alles, was wir hier haben. Das geht zusammen mit dem Glauben bewahren. Was heißt das? Es heißt, dass die Zweifel nicht gewonnen haben. Es heißt, dass vielleicht eine Krise da war, die aber nicht beständig wurde. Den Glauben bewahren spricht über deine Quellen. Wir sind in einer Zeit, da haben wir so viele Einflüsse. Das wisst ihr alle, von Social Media hat viel Möglichkeiten auch gebracht, das Evangelium zu verbreiten, die Welt zu beeinflussen als Influencer. Leider sind die meisten Influencer dann nicht mit der Botschaft Christi unterwegs, aber es kommt viel Einfluss. Wir können Einfluss haben, wir kriegen viel Einfluss. Den Glauben bewahren. Es heißt deine Quellen überprüfen. Wo sind deine Einflüsse? Wenn du eine grundsätzliche Glaubenskrise mal erlebst oder dich hinterfragst, überhaupt, fangen wir bei Null an. Was war am Anfang? War wirklich das Wort Gottes am Anfang? Und du fragst dich die ganze Reihe nach auf. Es hat damit zu tun, dass dein Quellenverhältnis nicht mehr stimmt. Wenn du so viele Einflüsse hast, die nicht Wort Gottes sind, dann setzt sich das in deinen Gedanken, deinem Herzen fest. Wenn du nur immer andere Dinge hörst als die Wahrheit aus dem Wort Gottes, kannst du es noch so wissen, dass es nicht so ist, aber es wird sich doch ein Leben einbürgern, wie wir so schön sagen. Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Im 2. Korinther 3, 18. Der Paulus spricht davon, dass wenn wir Gottes Herrlichkeit anschauen, werden wir darin dahingehend verwandelt. Wenn du andere Dinge anschaust, dann geht deine Verwandlung in diese Richtung. Wenn du dich immer mit negativen Schlagzeilen beschäftigst, ich bin versucht, euch das anzuraten, macht es nicht. Und einmal ganze lange Zeit nicht mehr Bibel lest, da wirst du irgendwo Richtung depressiv gehen. Oder zynisch oder sarkastisch mit tiefen Abgründen in deinem Herzen. Wenn das Wort Gottes, das Licht in deinem Herzen und das nicht mehr in deinen Verstand scheinen kann, dann kommst du auf Abwege. Ohne das Wort Gottes, ohne diese Herrlichkeit Gottes anzuschauen, wirst du transformiert in das, was du anschaust. Und das ist dann eben nicht das Wort Gottes. Den Glauben bewahren bedeutet, uns den Glauben nicht rauben zu lassen. Was sind deine täglichen Einflüsse? Verbringst du wirklich diese Zeit, von der wir gerade in Part 1 und 2 gesprochen haben, diese ausgedehnten Zeiten mit dem Herrn, verbringst du die noch oder hast du die nur damals bei Part 1 und 2 dir festgesetzt? Ich möchte dich sehr ermutigen, diese beizubehalten. Hat der Herr wirklich genügend Einfluss in deinem Leben? Dann können wir verwandelt werden in dieses Bild des Herrn. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wer macht diese Verwandlung? Der Geist des Herrn. Wir können es nicht selber tun. Aber unser Anteil ist der, dass wir das anschauen. Und das können wir tun. Das kann er nicht mal tun für uns. Das ist unser freier Wille. Wir können nach links schauen, nach rechts, wir können auf den Herrn schauen. Aber wenn wir das tun, und das ist unser Anteil, dann kann ich euch versprechen, wird der Geist des Herrn seinen Teil tun und bringt diese Transformation in dein Leben, dass wir verwandelt werden in dieses selbe Bild. Jetzt haben wir davon gesprochen, und da möchte ich mir etwas Zeit nehmen. Auch im Vorvers etwas früher hat es geheißen, dass du rennst und nur einer erlangt den Preis. Ja, was ist denn jetzt mit uns allen? Wer ist der Schnellste hier im Raum, der bekommt den Preis für die Ewigkeit und die anderen schauen ins Leere? Nein. Aber wir sollen uns so bemühen, dass wir rennen, um Erste zu werden. Es gibt die Wahrheit, dass nicht alle gleich viel erhalten. Und das ist manchmal etwas schwierig zu verstehen. Denn wir denken nach unserem Gerechtigkeitsschema manchmal etwas kommunistisch, dass alle gleich viel haben müssen und den gleichen Stand haben müssen irgendwo mal im Himmel. Es wird aber nicht so sein. Ein gutes Beispiel dazu ist das Beispiel der Talente. Es ist in Matthäus 25, juhe, mal eine Stelle nicht von Paulus. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste und seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und dann reiste er außer Landes. Also der Herr hat schon verschiedene Talente sind hier übrigens damals die größte Geldeinheit. Heute wären das in der Schweiz wohl die Tausendernote. Hat er ihnen in die Hand gedrückt. Also er hat dem einen 5 gegeben und einem nur 1. Und er wusste, der mit einem Talent, der kann nicht umgehen mit 5. Aber er hat es ihren Fähigkeiten entsprechend ausgeteilt. Jetzt möchte ich, dass ihr das euch mal so zu Gemüte führt. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Wir haben verschiedene Begabungen. Und das ist okay so. Du musst nicht gleich viel haben, aber du musst auch nicht gleich viel leisten. Und der Herr wird dich belohnen entsprechend deiner Leistung, die er dir auch zutraut. Und das bringt uns in eine Entspannung. Denn manchmal vergleichen wir uns mit Menschen, die haben so viel erhalten und du denkst, oh, ich habe nur so wenig und was soll ich schon? Oder du stehst auf der anderen Seite und schaust auf Menschen herab und denkst, der hat ja nichts, was will der denn schon? Und ich habe alles erhalten. Aber der Herr hat uns verschieden geschaffen. Der Herr hat uns verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Kapazitäten gegeben. Und weißt du, wie glücklich er ist, wenn er jemandem ein Talent gibt und der geht gut damit um? Er ist so glücklich mit dieser Person. Genauso glücklich, wie wenn er jemandem 50 gibt und diese Person geht gut damit um. Es ist nicht unser Maß. Es ist sein Maß, das er uns anwendet. Ihr kennt die Geschichte. Der Herr kam zurück in diesem Gleichnis und der 5 Talente erhalten hat, hat 5 weitere dazu gewonnen. Und er sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Hier haben wir wieder die Belohnung. Die Freude des Herrn. Wenig, hat er ihm gesagt. Ich bin sicher, für diesen Knecht war das viel. Er hat 5 erhalten, 5000er ein Knecht in dieser Zeit. Aber er bringt das in die Perspektive der Herr. Und er sagt ihm, was du jetzt als viel ansiehst, ist erst der Anfang. Das ist noch so wenig und du wirst noch viel mehr sehen. Und das sagt der Herr heute zu dir, was er dir auch immer gegeben hat, ob es 1 oder 2 oder 5 sind. Du denkst, ich habe so viel erhalten. Das ist erst der Anfang. Du denkst, ich habe wenig erhalten. Okay, dann fang mal mit dem an. Da ist noch viel mehr, das noch kommen kann. Das Traurige an der Geschichte ist dann bei dieser Person, die nur ein Talent erhalten hat in diesem Gleichnis und die Person sagte dann, ich wusste, dass du da Rechenschaft verlangen wirst, so habe ich das Talent vergraben und nichts dazu gewonnen. Und der Herr antwortete ihm, sagte, du böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, so solltest du nun mein Geld den Wechseln gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Du böser und fauler Knecht, das hat mich einfach etwas erschüttert, dass er das da so sagt. Man könnte ja auch sagen, der hat halt nicht mehr gewusst. Aber er sollte mehr wissen. Und das ist eine Ermahnung an uns, dass der Herr gibt dir nicht etwas, mit dem du nicht umgehen kannst. Der Knecht hatte eigentlich eine Ausrede und sagte, ich wusste nicht, was machen damit. Ich weiß, du wirst Rechenschaft davon von mir verlangen, ich tue lieber nichts. Und wenn du das tust in deinem Leben, dann verlierst du. Ich weiß nicht, wie genau wir das übertragen können, dass er da anschließend noch rausgeschmissen wurde, aber Wenn du diesen Lohn haben möchtest, der der Herr für dich hat, dann musst du etwas mit deinen Talenten tun. Du musst diese einsetzen und das liegt an dir. Und der Herr gibt dir im Wissen, dass du fähig bist, in diesem Maß, in dem du beschenkt bist, zu funktionieren. Der Herr gibt dir im Bewusstsein, dass das Maß, das er dir zutraut, dass du mit dem umgehen kannst. Du wirst keine Ausrede haben. Du kannst sagen, 5 Talente sind mir zu viel. Aber mit einem kannst du umgehen. Und dazu kommt, dass alle begabt sind. Das möchte ich auch erwähnt haben. Ich bin überzeugt, dass es niemanden gibt, der kein einziges Talent erhalten hat. Du kannst nicht stehen und sagen, ich bin einfach nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Der Herr hat dich so gemacht, dass du ein Talent hast, vielleicht verborgen vor den Menschen, aber in seinen Augen hast du Wert erhalten, mit dem du etwas anfangen kannst und das du einsetzen kannst für den Herrn. Wenn wir von den Talenten sprechen und von Gaben, dann kommt automatisch auch das Thema mit Gaben und Ämtern in den Sinn. Und da sind wir zurück bei Paulus. Ich möchte heute nicht ausführlich auf Gaben und Ämter eingehen, das kann man ein paar Abende für sich füllen. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansichten dazu, welche ich heute nicht auseinandernehmen möchte. Aber die Grundlage, dass Gaben und Ämter existieren, möchte ich in diesen Kontext bringen. Epheser 4, 11 bis 12. Und er, also der Herr, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und im 1. Korinther sagt er etwas Ähnliches und sagt, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und das so ganz grundlegend, das setzt er das eigentlich fest, dass die Gaben und Ämter, von denen er hier spricht, zum allgemeinen Nutzen sind, dass sie gegeben sind als Wirkungen des Geistes und sie sind nicht nur für dich gegeben, sondern sie sind zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also sie dienen dem Leib Christi, so wie er das im Epheser sagt, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Es gibt diese ganze Bewegung von alle müssen in ein Amt kommen, alle müssen in den Gaben funktionieren. Wir bauen teilweise ganze Gemeinden nach dem fünffachen Dienst auf und das kann man machen, aber ich möchte da einfach mal das noch betonen, dass es heißt, etliche und nicht alle sind berufen in ein Amt, als Prophet, als Lehrer, als Apostel und so weiter. Etliche. Es sind etliche, es sind nicht alle. Und da verstricken wir uns manchmal etwas in diesen Konzepten der Gemeindeführung oder Gründung, dass wir denken, am Schluss müssen alle Apostel sein, es müssen alle Pastoren oder Lehrer sein oder Evangelisten. Sind etwa alle Apostel? Musste auch der Paulus schreiben? Wer denn sonst als der Paulus? Sind etwa alle Apostel, 1. Korinther 12, 29 bis 31, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Die Antwort ist nein. Strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann hört das Kapitel auf, dann kommt dann Kapitel 13 und ist betitelt mit die vollkommene Liebe. Die Gaben sind wichtig, versteht mich nicht falsch. Die Ämter und die Aufteilung des im Leib Christi, wer in Funktion steht, ich habe eine Überzeugung, es ist wichtig. Aber unser Fokus darf nicht sein, dass wir in eine Position kommen, dass wir Gaben haben zu unserem Nutzen, sondern all das ist gesetzt zum allgemeinen Wohl. Die Korinther hatten dieselben Probleme, die wir heute haben. Und er fragte, ja, geht es denn darum, dass alle das werden? Etwas frei übersetzt. Und er sagt, es geht doch gar nicht darum, dass sie einen Titel bekommt. Es geht doch gar nicht darum, dass ihr in vielen Gaben funktionieren könnt, denn die Gaben sind nur ein Werkzeug dafür, dass wir diese vollkommene Liebe an den Mann und an die Frau in der ganzen Welt bringen. Wir sind nicht Messengers, wir sind nicht Botschafter der Gaben. Wir sind nicht Botschafter des fünffachen Dienstes. Geh mal nach Indien und erzähle einem Hindu vom fünffachen Dienst und den Gnadengaben. Der findet nicht Jesus. Geh hin und erzähle ihm von dieser vollkommenen Liebe, von einem Gott, der Mensch wurde und sich hingegeben hat, gestorben ist, auferstanden. Der findet Jesus. Das ist unsere Botschaft und wir sind begnadigt, wir sind begabt und wir brauchen diese Dinge, wir dürfen diese einsetzen. Aber unsere Botschaft und unser Herz muss erfüllt sein von dieser Liebe, von der da der Paulus spricht. Wir sollen nicht herrschen und regieren, so wie wir vielleicht eingesetzt sind über den Rest der Welt. Wir sollen nicht herrschen und regieren über die Menschen, sondern wir sollen ihnen dienen. Adam und Eva hat der Herr gesagt, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und er sagt darin, alle Fische, alle Vögel, alles Lebendige, alles, das auf der Erde ist, sei euch untertan, ihr sollt über das herrschen. Aber die Menschen sind da nicht erwähnt. Wir sind nicht gesetzt, um über Menschen zu herrschen. Wir sind gesetzt, um zu herrschen über die Welt und was darin ist, aber nicht über den Menschen. Wir sind gesetzt, den Menschen zu dienen. Und das muss in unserem kleinen Hirnnis da manchmal wieder etwas Raum finden. Es heißt, lasst euch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Da verliert das Evangelium dann eine gewisse Attraktivität für narzisstisch geprägte westliche Glaubensfanatiker. Diese angekündigte Herrschaft, die Jesus schon gesagt hat mit Königen und Priestern und so, ist nicht jetzt, das kommt. Ich möchte euch ein Beispiel geben, ein interessantes aus dem Alten Testament. Die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Ihr kennt die Geschichte ringsum. Da war der Lot, der war in der Stadt mit seiner Familie. Die Engel kamen, haben ihn besucht und kamen zum Schluss, die Stadt wird total vernichtet. Sie retten einfach die Familie von Lot. Am Lot haben sie gesagt, du musst jetzt gehen, denn morgen wird die Stadt vernichtet. Und der Lot wollte noch nicht gehen, der wollte noch Menschen erreichen. Und das heißt im 1. Mose 19,15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Soweit nicht so kompliziert. Aber wenn du das mal fragst, wie geht das, dass wir in einer heillosen Zeit leben, in der alles andere Wert hat, außer den Werten Gottes. Und Gott kommt und tut Dinge in unserem Land, weil wir ungöttlich leben. Er bringt Gericht, er hält Segen zurück. Lot wäre davon betroffen gewesen, wäre er nicht aus dieser Stadt hinausgegangen. Nur weil er mit dem Herrn rein war sozusagen, hätte er nicht überlebt, weil er war in diesem Umfeld gefangen. Jetzt der Herr führte ihn übernatürlich aus diesem Umfeld heraus, er hat Engel geschickt. Aber das Beispiel, das ich machen möchte damit, ist, dass wir in Umständen stehen können, noch so heilig, noch so perfekt vor dem Herrn. Und trotzdem sind wir nicht ausgenommen von den größeren Wirkungen, die auf einem Land stehen. Wir können gesegnet sein, mehr als andere. Wir können Gnade haben, aber dann ist es wirklich Gnade, dass uns Dinge nicht treffen, die Menschen um uns herum treffen. Ich glaube, dass wir nicht unter jedem Fluch sein müssen, es geht alles schief, Murphy's Law auf jeder Ebene. Nein, Gott bewahrt uns, Gott gibt uns Gunst. Aber grundsätzlich sind wir nicht einfach ausgenommen. Diese Herrschaft des Königreiches Gottes, die ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Das Königreich, das kommt erst, das proklamieren wir ja. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und solange das nicht so ist, sind wir genauso unter den Gesetzen dieser Welt wie andere Menschen auch. Wir haben Gnade und das ist die Ausnahme. Ich glaube, dass immer wieder Gott uns solche Momente schenkt, wie dem Lot, dass er die Engel schenkt und vielleicht bist du zur rechten Zeit, steigst du irgendwo aus und verpasst den Unfall, der danach kommen würde. Oder so kleine Dinge. Es gibt so viele Zeugnisse, wie wir unbewusste Handlungen vollziehen und großen Miseren davonkommen. Das sind Gnadenmomente Gottes. Aber wir stehen unter diesen Gesetzen der Welt. Und ich glaube, dass wir das manchmal etwas vermischen mit unserem Sinn von Regentschaft, dass wir regieren können, regieren wollen. Wisst ihr, unser König, der wird kommen. Wir haben heute Nachmittag das Lied gesungen, des Beautiful Rider. Der kommt in Herrlichkeit, der kommt mit Macht. Aber hier war er nur mit Dornen gekrönt. Und wir sind Diener dieses Dornenkönigs und nicht eines mächtigen Herrschers, der die Weltherrschaft übernommen hat. Darauf warten wir noch. Dieses kommende Reich, das wollen wir ja, dass das kommt. Aber in dieser Welt, ich glaube, dass wir mit Demut und Schwachheit wirklich weiterkommen, als mit einem starken Willen zu regieren. Wir haben viel zu viele schreckliche Beispiele in der Vergangenheit, wie Glauben aufgezwängt wurde, wie ganze Völker vergewaltigt wurden, um christianisiert zu werden. Das ist nicht das Evangelium. Und wir sind manchmal versucht, in unserer Zeit das entsprechend ebenso zu tun. Und das ist einfach falsch. Und was sehen die Menschen wirklich Jesus? Ich glaube, dass wir das auf dem nächsten Vers sehen. Es heißt in Matthäus 24 über das Ende der Zeit, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und die Liebe, die erkalten wird, das ist die Gefahr, in der wir stehen. Nicht, dass die Gaben nicht gut eingesetzt werden. Nicht, dass du dein Amt verpasst hast. Nicht, dass du einen königlichen Auftrag nicht wahrgenommen hast. Aber die Liebe, die erkaltet, dort geht das Evangelium verloren. Und ich glaube, wenn wir im Gebetshauskontext im Besonderen, wenn wir hier nur auf Kampfführung und Regentschaft schauen und nicht mehr die Liebe im Zentrum haben, gehen wir extrem fest am Ziel vorbei. Und es ist vielleicht nicht so attraktiv, weil unsere Seele da nicht so genährt wird mit Ansehen der anderen, weil, wenn du eine gute Position hast. Aber wenn du deine Ehre nicht mehr darin suchst, wenn du deine Ehre im Herrn finden kannst, und diese Liebe dich erfüllt, ist das viel größere Geschenk als jede Ehre, die du sonst erhalten kannst. Viele falsche Propheten, da möchte ich gar nicht starten. Es gibt so viele Propheten heutzutage auf aller Welt und ich weiß nicht, wie viele von diesen als Propheten des Herrn wirklich agieren, wie viele nicht, das kann der Herr sagen. Die Verführung kommt und wird mehr kommen, das ist gesetzt. Ich glaube, es gibt diese andere Stelle, dass die Propheten ihrem eigenen Wort oder ihren eigenen Mäulern nachlaufen. Also sie prophezeien das, was für sie stimmt. Und da können wir auf falsche Fährten kommen. Wir können mit guten prophetischen Worten auf gute Fährten kommen. Aber wenn wir uns um die Liebe kümmern, da können wir nicht falsch laufen. Wenn du das zum Zentrum machst, dass diese Liebe in dir nicht kalt wird, dass diese Liebe auch gesehen wird, dann bist du immer richtig. Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Ausharrt in der Liebe. Und damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen und möchte diesen Text aus dem Philipper dazu nehmen. Philipper 2, 13 bis 16. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. So tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Paulus ergänzt noch mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Gott ist es, der in euch wirkt. Wir sind doch wieder zurückgekommen, dass Gott Dinge in uns tut, aber das, was er in uns tut, bringt unser Wirken hervor, dass wir dann auch das Wollen und das Tun können zu seinem Wohlgefallen. Wie schnell sind wir beim Murren? Wie schnell sind wir im Zweifel? Da stehen wir im Kampf, überprüfen unsere Position. Da stehen wir im Lauf, überprüfen, ob wir den Wert des Zieles noch vor Augen haben. So können wir tadellos und als unbescholtene Kinder Gottes laufen, obwohl das Umfeld, wie er damals schon gesagt hat, verdreht und verkehrt ist. Wie viel mehr heute? Wie viel Dekadenz, wie viel Zügellosigkeit, was man auch sagen will, ist heute mehr da als zur Zeit von diesem Brief? Wie viel mehr? Aber wir können in diesem Moment leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Und das sollte doch unser Ziel sein, dass wir in dieser Liebe gehen können, die ein Licht ist in diese Welt. Und das tun wir, indem wir an dem Wort dieses Lebens des Herrn Jesus Christus festhalten. Und ich hoffe, damit die Dinge aus dem ganzen 6 Parts zusammenzubringen, dass er es wirklich ist in uns, der das wirkt, aber der auch nur schon das Wollen hervorbringt. Das sehen wir, das Hohelied spricht so wunderbar davon. Das sehen wir darin so schön, wie er diesen Wunsch in uns hervorbringt, mit ihm zu sein. Aber es ist unser Teil, damit, dass wir dann ohne Murren und ohne Zweifel da durchgehen bis zum Ende. Damit möchte ich, das habe ich dann nicht mehr auf der Folie, da diese Liebe möchte ich einfach zum Ende des Grows ins Zentrum stellen und ich möchte euch das ganze Kapitel 13 des 1. Korinthers lesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger. dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mitten eines Spiegels wie ein Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei und die größte von diesen ist die Liebe. Jesus, ich möchte mit dem, möchte dir damit einfach diese Zeit hingeben. Und Herr, du hast immer wieder betont, wie du im Zentrum sein möchtest von unserem Leben. Und ich danke dir, dass du jeden Druck, alles richtig machens von uns wegnimmst, dass du jeden Minderwert von uns wegnimmst und uns in diese Ehrenposition vor deinen Augen hältst. Aber dass diese Liebe in uns lebendig ist. Herr, das Feuer für dich, diese Leidenschaft, ich bete, dass diese brennt. Ich bete, dass diese noch mehr brennt und zunimmt. Ich bitte dich, dass wir unsere Identität in dir noch mehr erkennen können, darin stehen und sicher sein können. Ich bitte dich, dass du diese Faszination, die du für uns hast, in unser Herz setzt und uns hinziehst zu dir, dass wir bei dir sein wollen, dass wir bei dir sein möchten, Herr, von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns in unsere Berufung rufst, Herr, und freisetzt, darin zu gehen. Aber Herr, in all dem möchte ich dich bitten, dass deine Liebe unser Zentrum bleibt. Ich möchte dich bitten, dass unsere Augen auf diesen Preis gerichtet sind, der noch vor uns liegt, und dass unsere Liebe nicht kalt wird. Ich bete, dass wir zu diesen Himmelslichtern werden, die du da genannt hast, dass diese Liebe gesehen wird, auch in schwierigen Umständen, dass unsere Hoffnung erkannt wird, wenn sonst keine Hoffnung mehr da ist, dass unser Glauben gesehen wird, wenn nur Zweifel ringsum sind, um uns her sind. Herr, setze diese Liebe frei in unseren Herzen. Setze diese Liebe frei und mach uns zu diesen Botschaftern des guten Evangeliums, dass wir diesen guten Kampf erfolgreich kämpfen können. Herr, ich bete, dass wir erfolgreich als Erste in dieses Ziel einlaufen dürfen mit dem Glauben bis ans Ende bewahrt. Amen.